Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Es ist wirklich schön, dass wir uns immer noch frei versammeln dürfen, was ja, wie wir so wissen, gar nicht mehr so selbstverständlich ist in der heutigen Zeit. Und ich bin auch froh und dankbar, dass ich diesen Dienst hier übernehmen darf. Zu Beginn möchte ich euch eine Frage stellen, die ihr bestimmt beantworten könnt. Was sagt die Bibel über denjenigen, der Lust hat am Gesetz? Der darin liest, Tag und Nacht. Bitte? Ja, das stimmt, aber das meinte ich jetzt leider nicht. Ich meinte den Psalm 1, Vers 3. Da heißt es nämlich, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht trägt zu jeder Zeit und seine Blätter welken nicht und was er macht, das gerät wohl. Also ich finde es ein wunderschöner Psalm, der einen wirklich auch mal aufbaut, wenn es einem nicht so gut geht. Und der allererste Vers, der ist also total ermutigend, dass wir auch in der Schrift lesen sollen. Das ist so das Wichtigste für uns. Und wir sollen also täglich, Tag und Nacht über Gott und seine Herrlichkeit nachdenken. Und das dürfte ich in jüngster Zeit auch mal erleben. Wir studieren in unserem Hauskreis nämlich gerade das Buch des Propheten Hosea. Und da konnte ich eigentlich immer wieder nur staunen, wie in diesem Buch so Ereignisse im Alten und im Neuen Testament miteinander verquickt und verbunden werden und wie das dann zu Hilfen, ganz konkreten Hilfen für unser heutiges Leben werden kann. Um das aber zu erkennen, müssen wir beim Lesen der alten Bücher immer auch, wenn man so will, die Jesusbrille aufsetzen, weil nur so können wir erkennen, was Jesus uns offenbart hat und daraus dann aus den alten Geschichten mehr Verständnis gewinnen und auch Hilfen für unser tägliches Leben. Und genau das wollen wir heute Morgen mal gemeinsam ausprobieren, indem wir das Buch Ruth aufschlagen. Vielleicht könnt ihr das mal machen, da werden wir jetzt heute öfters reinschauen. Es ist ein kleines, überschaubares Buch mit nur 4 Kapiteln. Aber dennoch kann ich heute nur ein paar Ausschnitte herausgreifen. Das reicht die Zeit natürlich nicht für alles. Aber vielleicht ermutigt es den einen oder anderen, das Buch zu Hause einmal selbst zu lesen und zu studieren und danach zu fragen, was man selbst daraus für sein Leben gewinnen kann. Mir ist beim Lesen ein Satz aufgefallen, der lautet, breite deine Flügel aus über deine Magd. Das ist ein sehr interessanter, ja schon bald poetischer Ausspruch, der mich und vielleicht auch dich neugierig macht. Heute habe ich diesen Spruch ein wenig abgeändert und möchte den in veränderter Form als Überschrift für diese Predigt verwenden, nämlich breite deine Flügel aus über uns, deine Gemeinde. Und bei diesem Streifzug durch das Buch Ruth wollen wir uns heute Morgen am Ende dann 2 Fragen stellen, nämlich die erste: Was hat das mit mir zu tun? Und die zweite Frage, was können wir als Gemeinde aus diesem Buch auch lernen? Zunächst ist also wichtig, wenn wir so ein Buch lesen, zu schauen, wann und wo hat sich denn das Ganze zugetragen? Wann hat sich die Geschichte dieser jüdischen Familie ereignet? Und die Antwort finden wir natürlich auch im Buch Ruth, im ersten Kapitel, im allerersten Vers. Der erste Halbsatz lautet nämlich, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Das war also mehr als 1000 Jahre vor Christus. In dieser Zeit, als die Richter regierten, hatte das Volk keine geistigen Führer und so schien fast alles erlaubt und jeder tat, was er gerade Lust hatte. Und das Ergebnis, das kann man sich gut vorstellen, war ein uferloses, ein gottloses Leben. Man könnte sogar sagen, das war das totale Versagen des Volkes Gottes. Aber auch in diesen Tagen des schweren Verfalls gab es immer noch Menschen, die gottesfürchtig waren und treu am Herrn festhielten. Und ich denke, das kann gerade in dieser Zeit, wo es auch bei uns drunter und drüber geht, auch ein Vorbild sein, dass wir in diesen schwierigen Zeiten die Hoffnung einfach nicht loslassen sollen. Und die Handlung in dieser Geschichte, die führt uns jetzt in das Land Moab. Moab, das lag an der Ostseite des Toten Meeres Und es war der ständige Feind und Unterdrücker des Volkes Israels. Und so lesen wir jetzt weiter ab Vers 1 bis 5. Da geht es dann weiter und da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau war Naomi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephraititer, also aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naomis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, so dass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Wir hören also jetzt hier in dieser doch etwas traurigen Geschichte von einem Mann namens Elimelech, was so viel heißt wie Gott ist König. Und von seiner Frau Naomi, an anderen Übersetzungen wird sie auch Naimi genannt, was so viel heißt wie Lieblichkeit und Wonne. Dieses jüdische Ehepaar zog also von der Heimat Bethlehem weg in das rund 100 Kilometer entfernte feindliche Land Moab. Sie hatten damit mit dieser Flucht, wenn man so will, ihrem Gott, der sie ja treu versorgt hatte, den Rücken zugewandt. Und dann verstarb Naomis Mann, etwa 10 Jahre später verstarben auch die beiden Söhne und so war Naomi jetzt verwitwet, arm und kinderlos. Ein wirklich hartes Schicksal und dieses harte Schicksal, das ist auch ein Bild, ein Hinweis auf das Volk Israel, das sich ja auch von Gott komplett abgewandt hatte. Und dieses Volk geriet ja dann später in Gefangenschaft und verlor dort alle Privilegien. Und so heißt es in Jesaja 54, Vers 6, Israel war in seiner Verbannung einsam und verschmäht, genau wie eine Frau ohne Kinder. Dieses Leiden von Naomi ist also gewissermaßen eine Vorschau auf die spätere Teilung des Reiches in Nord- und Südreich und die Gefangenschaft des Volkes zum einen Teil in Assyrien und zum anderen in Babylon. Das Einzige, was Naomi jetzt hier noch hatte, waren ihre beiden Schwiegertöchter, Orpa und Ruth. Das war also die Ausgangslage. Um das Schauspiel jetzt in Gang zu setzen, verwendete Gott eine Hungersnot. Und anstatt sich eben in dieser Not zum Herrn zu wenden und bei ihm Zuflucht zu suchen und Gott um Hilfe zu bitten, liefen sie also weg. Elimelech und seine Frau verließen das Land des Segens und sie entfernten sich damit auch von Boas, der in dieser Geschichte für uns ein Bild für Jesus wird. Aber dazu hören wir später noch einiges mehr. Für eine Witwe im fremden Land, deren beide Söhne gestorben ist, das können wir uns gut vorstellen, war das sicherlich ein hartes Schicksal. Ähnlich wie Israel, so hatte auch Naomi jetzt im fremden und feindlichen Land überhaupt keine Hoffnung mehr. Als sie dann aber hörte, und das lesen wir jetzt im Vers 6 unserer Geschichte, dass Gott sein Volk heimsucht und ihm Brot geschenkt hatte, da schöpfte sie wieder Hoffnung, machte sich auf, zurück in die Heimat zu gehen. Ihre beiden Schwiegertöchter wollte sie eigentlich zurücklassen. Und Orpa blieb auch in der Heimat. Ruth aber, die ja auch ungläubig war, ging aber dennoch mit ihrer Schwiegermutter mit. Sie vertraute ihr und ihrem Gott. So lesen wir im Vers 16, wo du hingehst, da will auch ich hingehen, und wo du bleibst, da will auch ich bleiben, denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Klingt das nicht wie eine Bekehrung? Ich denke schon. Die beiden waren jetzt eins in einem Glauben und in einem Vertrauen auf Naomis Gott. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil Naomi selbst diesen Gott zu dieser Zeit gar nicht besaß. Denn das alles, was wir hier lesen, zeigt weit in die Zukunft, weit in die Zeit nach der großen Drangsal, wenn Jesus dann einmal wiederkommen wird. Dann wird das ganze Volk Israels nämlich heimwärts ziehen und dieser Überrest seine Hoffnung auf Gott setzen. Sie werden dann den allmächtigen Löser mit Jesus Christus als König zusammenkommen und endlich all die Segnungen erleben, die ihnen schon immer verheißen waren. Dieser Überrest des Volkes Israel, der dann einmal zu Gott finden wird, der wird hier bereits im Alten Testament durch Ruth repräsentiert, die ihre Schwiegermutter vollkommen vertraut. Und jetzt gilt es genau hinzuschauen und die Jesusbrille aufzusetzen. Ruth war, wie schon gesagt, eine ungläubige Heidin. Sie war, wenn man so will, genau wie das Volk Israel, zu dem Gott einmal sagte, ihr seid nicht mehr mein Volk. Das haben wir in Hosea 1, Vers 9. Aber auch dennoch war Gott dem Volk gnädig und wird es dann auch später, wie wir schon gehört haben, erlösen. Die Jesusbrille zeigt, die Gnade, die hier für das Volk Israel steht und die das Volk ruft und rettet, ist genau dieselbe Gnade, die auch uns beruft und errettet. Und so sagt auch Paulus in Römer 11, Vers 5, dass unsere Rettung aus Gnade allein erfolgt. Nun schauen wir aber auf Boas, der jetzt die Szene betritt. Sein Name bedeutet, in ihm ist Kraft und Stärke. Boas ist ein Verwandter von Elimelech. Über ihren Mann ist Naomi also mit diesem Boas verwandt und damit hat sie auch Anspruch auf den Verwandten als Löser, wie es hier heißt. Aber schauen wir uns das der Reihe nach mal an. Die beiden Frauen kamen zu Beginn der Gerstenernte zurück nach Bethlehem. Und so lesen wir dann in Kapitel 2 in den Versen 1 bis 3. Nun hat Naomi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter, und sie ging hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter dem Schnitter her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Es traf sich also. Zufall? Oder vielleicht doch Führung? Es traf sich, dass dieses Feld ausgerechnet Boas gehörte. Und sie hatte gehofft, dass er sie nicht wegschicken, sondern gewähren lassen würde. Er aber erschützte sie sogar und gab ihr Wasser zu trinken. Und er fällt sie auf ihr Angesicht und sagt im Vers 10, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Und so könnte auch ich mich fragen, warum hat die Gnade Gottes ausgerechnet mich gefunden, trotz meiner Schuld? Boas erklärt aber jetzt, dass er sie schon gut kennt und alles über sie weiß. Ja, mehr noch, er verspricht ihr sogar zukünftig noch großen Segen, weil sie den Gott Israels im Glauben angenommen hatte. Segnungen also nicht aufgrund von Werken, sondern Segnungen aufgrund von Gnade, nur weil sie glaubte. Erinnern wir uns, sie sagte, dein Gott ist mein Gott. Und so lesen wir jetzt im Vers 12, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vom Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Verstehen wir, das ist rund 3000 Jahre her, aber genauso gnädig wie Gott hier handelt, so handelt er auch heute noch mit jedem, der nach ihm und nach seiner Gnade sucht. Er kennt auch uns und er schenkt auch uns reichen Segen, wenn wir Buße tun und glauben. Und wenn Boas Naomi dann noch mit weiteren Ehren versorgt, wie wir es dort lesen, dann zeigt auch das ein Stück weit auf uns heute hier. Denn auch wir können oder halten Ehrenlese. Und wo? In Gottes Wort. Wenn wir unsere Sünden bekennen und unter seinen Flügeln Schutz suchen, dann gibt er uns auch heute noch händeweise durch sein Wort all das, was wir für unsere geistliche Ernährung nötig haben. Nehmen wir also das Wort und studieren darin jeden Tag. Naomi aber erfährt jetzt, dass Gott ihre Schwiegertochter Ruth ausgerechnet auf dieses Feld Boas geführt hatte, und als sie das gehört hatte, jubelt ihr Herz. Das erfahren wir in Kapitel 2, Vers 20. Da sagt sie: Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewandt hat von den Lebendigen und von den Toten. Und Naomi sprach weiter zu ihr: Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Bis dahin war Naomi sicherlich schon ein bisschen geknickt wegen ihrer vielen Schicksalsschläge und vielleicht auch verbittert. Doch als sie das hörte, brach sie eben in Jubel aus, denn sie erkannte, dass sich Gott trotz der Not, die sie erleben musste, nicht von ihr abgewandt hatte. Ganz im Gegenteil. Gott führte ihre Schwiegertochter nämlich mit voller Absicht auf Boas Feld. Offensichtlich hatte Gott mit Ruth noch einiges vor. Schließlich wollte Gott sie nicht nur in sein Volk aufnehmen, das allein wäre ja schon eine große Gnade, sondern er will sie auch noch für sein Werk gebrauchen. Und ich denke, auch das gilt für dich und für mich. Er möchte auch uns gebrauchen. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, uns neu zu entscheiden. Und auch Naomi hatte sich entschieden, sie entschied sich, zu Gott zurückzukehren. Und nur so konnte Gott dann auch seinen großartigen Plan umsetzen. Gott wollte nämlich, dass aus Naomis Familie, dass die weiter besteht und dass aus dieser Linie dann Generationen später noch sehr, sehr großen Segen entstehen sollte. Ist das nicht wunderbar? Und was zeigt uns das heute? Wenn wir an Gott glauben, dann gewinnen auch wir großen Segen. Ein Segen, der wie bei Naomi und bei Ruth weit über all das hinausgeht, was wir uns überhaupt vorstellen und erträumen können. Ich denke, auch wir sollten immer wieder nach dem Willen Gottes fragen und nach seinem großartigen Plan, den er auch ganz konkret mit mir hier und heute hat. Und das Allerwichtigste dann, wir müssen dann aber auch bereit sein, seinen Willen zu tun. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist alles andere als einfach. Aber das wirklich Schöne dabei ist, dass wir im Glauben wachsen und dass wir uns immer wieder neu entscheiden dürfen. Doch schauen wir jetzt auf die beiden Frauen. Im Kapitel 3, 1 bis 5 lesen wir dann, Kapitel 3, 1 bis 5, Naomi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, soll ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er würfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zu der Tenne hinab. Aber lass dich nicht von dem Mann bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, und gehe hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin. Und er wird dir dann sagen, was du tun sollst. Das war sicherlich nicht so einfach für diese junge Frau, sich nachts unter die Decke eines fremden Mannes zu legen. Aber was sagte sie? Alles, was du sagst, das will ich tun. Und dann sieht man sie zu Boas Füßen ruhen. Und ich denke, auch das gilt heute für dich und für mich. Auch wir finden wirkliche Ruhe nur zu den Füßen unseres Erlösers. Nur er schenkt uns allen Ruhe, all denen Ruhe, die ihn lieben. Genau wie Maria in Lukas 10, Vers 39, da hat auch Maria zu den Füßen Jesus Ruhe gefunden, so ist auch für uns das bessere Teil, wenn wir zu seinen Füßen Ruhe finden und durch das Wort Gottes bei Jesus zu sitzen, von ihm jeden Tag neu zu lernen und uns von ihm führen und auch Stück für Stück verändern lassen, das ist das Allerbeste für uns. Richten wir unseren Blick aber jetzt wieder einmal auf diesen Boas. Was tut er, als Ruth ihn sucht? Im Text heißt es, sie, heute Abend worfelt er auf der Tenne die Gerste. Worfeln, das ist ein Siebvorgang, da wird Streu vom Weizen getrennt. Und auch das erfahren wir in Matthäus 3, Vers 12. Dort heißt es, dessen Worfschaufel in seiner Hand ist und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das alles hier gilt für Israels Zukunft. In dieser fernen Zukunft, in dieser zukünftigen Nacht der Trübsal, wird dann der gläubige Überrest Israels, genau wie Ruth, den Platz zu Füßen Jesus Christus suchen und dann endlich den Herrn als Erlöser in Anspruch nehmen. In unserer Geschichte war es jetzt gegen Mitternacht, als Boas bemerkte, dass Ruth zu seinen Füßen lag und er fragte sie in Kapitel 3, Vers 9, wer bist du? Und sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd, so breite nun deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist Löser für mich. Und bemerkenswert ist jetzt, wie Ruth hier handelt. Sie vertraut auf Naomi, denn die gehörte ja zum Volk Gottes und hatte wohl auch Erfahrung im Glauben. Und so entschied sie sich, genau das zu tun, was ihr diese erfahrene Hirtin auch geraten hatte. Ja, sollten denn nicht dann auch wir, den Ältesten unserer Gemeinde, den erfahrenen Brüdern, glauben und auf sie hören? Ruth jedenfalls nahm den Rat an und vertraute im Glauben auf die Gnade des Erlösers. Und kann man es mit schöneren Worten sagen, als breite deine Flügel aus über deine Magd. Sie vertraute Boas, ohne wirklich zu wissen, wer er ist und was er im Einzelnen mit ihr vorhatte. Und das erinnert mich ein Stück weit an meine eigene Bekehrung. Als ich vor rund 20 Jahren mein Leben in die Hände von Jesus Christus gelegt hatte, da hatte ich kaum eine Vorstellung von dem, auf welch einen allmächtigen, gütigen, liebenden, treuen Gott ich mich da eingelassen hatte. Aber der Herr hat mich nicht mit diesem kleinen Glauben allein gelassen. Er hat mich immer wieder in den Arm genommen, so nach und nach Augen und Herzen geöffnet und mir im praktischen Leben ganz real gezeigt, wie allmächtig, wie groß, wie fürsorglich, wie liebevoll er ist und mir damit immer tiefere Einblicke und vor allem tiefes Vertrauen geschenkt und mich so im Glauben immer mehr wachsen lassen. Ja, wie groß ist diese Gnade, die wir alle erleben dürfen? In unserer Geschichte wird es jetzt spannend. Es erscheint nämlich ein anderer Löser. Einer, der überhaupt nicht lösen kann. Ich denke, bevor wir jetzt über die Geschichte weiter nachdenken, sollten wir uns mal überlegen, was es mit diesem Lösen auf sich hat. Elimelech, der Ehemann Naomis, hatte wohl, als er seine Heimat damals verließ, seinen Grundbesitz verkauft. Er brauchte wohl auch Geld für die Neustadt im fremden Land. Und im mosianischen Gesetz, und das wissen wir aus 3. Mose Kapitel 25, Abvers 25, in diesem mosianischen Gesetz hat Gott geregelt, dass man sein Land aber auch wieder zurückkaufen kann. Und das hat sicherlich den Grund, dass die Verteilung des Landes ja von Gott an die 12 Stämme geschah und er wollte, dass das so aufrechterhalten bleibt und nicht verwischt wird durch Verkäufe. Und so konnte jeder das wieder zurückerwerben. Wer aber nicht vermögend genug war, für den konnte ein naher Verwandter das Land zurückkaufen. Im Fall von Naomi war aber gar niemand da, für den man es hätte kaufen können. Naomis Mann und die Söhne waren tot und Enkel gab es keine. In einer solchen Situation konnte ein Verwandter als Löser fungieren und das Land erwerben. Aber er musste dann zugleich die Witwe auch heiraten. Nur dann wird der erste Sohn aus dieser neuen Ehe quasi als Sohn des Verstorbenen betrachtet und für ihn das Land als Erbe aufbewahrt. Soweit also die Grundlage für dieses Lösen. Boas geht jetzt zum Stadttor hinauf, wo er den anderen Löser sieht und ihn zu sich herruft. Und dann nehmen noch 10 Männer um sie herum Platz. Und so sagt dann Boas zu dem anderen Löser in Kapitel 4 in den Versen 3 bis 6. Kapitel 4, 3 bis 6. Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich vor dir den Vorschlag zu machen, wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, ich will es lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin. Du kaufst von der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf sein Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Den Text wollen wir uns mal genauer anschauen. Der Fall wird vorgetragen und der andere Löser ist also zunächst bereit, das Land zu kaufen. Als er aber hörte, dass er dann auch Ruth als Frau nehmen musste, erklärte er, das nicht tun zu können, weil er sonst sein eigenes Erbteil verdirbt. Fragt ihr euch jetzt nicht auch, wer ist denn dieser Löser ohne Macht? Und die für mich total überraschende Antwort: Der Löser ohne Macht, das ist das Gesetz. Und die 10 Zeugen, die seine Unfähigkeit bestätigen, das sind die 10 Gebote. Diese Erkenntnis gründet im 5. Buch Mose im Kapitel 23, Vers 4. Dort ruht der Fluch des Gesetzes, nämlich auf der Moabiterin. Hier steht nämlich, ein Moabiter oder Amoriter darf nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Gemeinde des Herrn kommen für ewig. Damit ist es doch klar. Das Gesetz konnte Ruth nicht hineinbringen, sondern nur ausschließen. Denn sie darf die Gemeinde des Herrn nicht betreten für ewig. Vom Standpunkt des Gesetzes aus war ihre Situation also hoffnungslos. Das Einzige, was ihr helfen konnte, war allein die Gnade. Und ich denke, da brauchen wir keine Jesusbrille, um zu erkennen, dass auch unser Fall hoffnungslos ist. Auch uns kann das Gesetz, können die Gebote auf gar keinen Fall retten. Auch nicht unsere guten Werke, sondern auch wir brauchen die Gnade. Und diese Gnade sehen wir hier in Boas, der uns hier quasi, wie schon gesagt, zu einer Vorschau auf Jesus Christus wird. Er erwirbt nämlich sowohl das Land als auch Ruth, die Heidin. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau, Kapitel 4, Vers 13. Und ist das nicht ein wirklich wunderbares Bild für Jesus Christus, den Bräutigam, und für uns, die Gemeinde, als Braut? Schließlich freuen wir uns alle schon, wenn er uns dann einst holen wird und wir dann mit allen Erlösten das Hochzeitsmahl feiern dürfen. Offenbarung 19. Hier in unserer Geschichte hat der Erlöser durch seine barmherzige Macht das Land und auch Ruth gelöst. Und dann folgten all die Segnungen, die aus Ruths Vereinigung mit Boas letztlich dann entstehen. All die Segnungen, die damit verbunden sind, sind in diesem Text im Buch Ruth leider nur sehr schwach zu erkennen. Da hilft uns ein Blick in Jesaja 54 in die Verse 3 bis 5. Hier werden diese Segnungen Israels mit wunderbaren Worten beschrieben. Schlagen wir das mal auf. Jesaja 54, die Verse 3 bis 5. Dort werden also die Segnungen Israels beschrieben. Dort heißt es, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Und jetzt kommt's, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Der Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, ist das nicht ein großartiger Text und eine großartige Zusage? Doch selbst diese gewaltigen Worte zeichnen überhaupt kein vollständiges Bild von den unglaublichen Segnungen, die das Volk Israel einmal erwarten. Da könnte man ja schon fast neidisch werden. Aber ich denke, das müssen wir nicht, denn mit der Jesusbrille auf der Nase können wir ganz deutlich sehen, dass auch wir auf Gottes Segen hoffen können. Auch uns erwartet ein so großer Segen, den wir kaum erahnen. Und wenn der Herr uns hier so blumig davon berichtet, dann soll uns das zu ihm aufblicken, unsere Herzen höher schlagen lassen. Gott will nämlich, dass wir nicht müde werden und uns nicht ablenken lassen, ihm in Liebe nachzufolgen. Und am Ende dieses kleinen, aber kostbaren Buches finden wir dann noch einen Geschlechterhinweis und eine Geschlechterfolge, die bis hin auf David reicht. Und das ist jetzt für mich kaum mehr vorstellbar. Aus Ruth, einer ungläubigen Heidin aus einem feindlichen und fremden Land, wird allein durch die Gnade Gottes die Urgroßmutter Davids und damit die Stammmutter von Jesus Christus. Ist das nicht gewaltig? Ich darf mir fragen, ist dieses erstaunliche Ende der Geschichte nicht auch ein wunderbares Beispiel für die Pläne Gottes, die er vielleicht auch mit dir und mit mir hat? Pläne, an denen wir nicht zweifeln, sondern denen wir folgen sollten. Das war jetzt ein ganz schüchterner Blick in dieses wunderbare Buch. Ich habe versucht, nur einige Gedanken herauszugreifen, die mir wichtig erschienen. Gedanken, die vor 3000 Jahren geschrieben wurden, aber heute noch ganz genau und konkret in unser Leben heute hier hineinpassen. Damit das noch ein klein wenig deutlicher wird, schauen wir jetzt noch einmal, wenn man so will, durch die Jesusbrille. Wenn wir da auf Naomi blicken, sehen wir eine Hirtin für Ruth. Eine Hirtin, die sich mit ganz großem Herzenseinsatz und großer geistlicher Qualität um ihr Schaf bemüht. Und das ist wirklich beeindruckend und ganz, ganz sicher auch ein Vorbild für jeden von uns. Denn ihr Glaube an Gott, er hat sie letztlich dazu befähigt, einen Menschen, der noch jung war im Glauben, auf den rechten Weg zu führen. Mit Unterstützung ihrer Hirtin konnte nämlich Ruth den Willen Gottes dann erkennen und letztlich auch seine Gnade empfangen. Und das ist die Antwort auf meine erste Frage, was hat das mit mir zu tun? Bei Naomi sehen wir nämlich genau die Einfühlsamkeit, mit der auch wir anderen Menschen begegnen sollen. Aber auch an Ruth dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Sie hat den Rat der älteren und erfahrenen Hirtin bereitwillig angenommen und nicht an ihren Plänen und nicht an ihren Wünschen festgehalten, sondern sie hat sich führen lassen. Die Antwort lautet also, ja, das gilt auch heute für mich. Und daher muss auch ich mich immer wieder fragen, bin ich's, will ich's und tue ich's? Bin ich es, mit dem Gott auch hier in dieser Geschichte redet? Und will ich's dann, dass ich diesen Rat annehme? Und tue ich's dann auch wirklich? Tue ich das, was ich als richtig erkenne? Wenn wir aber auf Boas schauen, dann sehen wir ihn, in ihm unseren Löser, Jesus Christus. So wie Boas seine ganze Person einsetzte, um Ruth zu lösen, so bezahlte, das wissen wir alle, auch Jesus mit allem, was er hatte, mit seinem Blut. Er will uns erlösen und er will uns zu seiner Braut machen. Er breitet seine Flügel aus, um auch uns allen hier heute noch Geborgenheit und Schutz zu geben. Und das führt mich jetzt zur zweiten Frage, was hat das mit unserer Gemeinde hier zu tun? Das Volk Israel sah durch all die Propheten das kommende Gericht herannahen. Auch wir sehen heute, dass Seuchen, Naturkatastrophen, Kriege wie Wehen immer mehr zunehmen und schneller kommen. Und so sehen auch wir das Ende der Tage immer näher kommen. Die Frage ist nur, wie sollen wir als Gemeinde darauf reagieren? Und ich denke, auch hier hilft uns ein Blick durch die Jesusbrille, ein Blick in Hebräer 10, in die Verse 23 bis 25. Hebräer 10, 23 bis 25. Dort heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und das ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufeinander achten, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir sollen also gerade jetzt an der Hoffnung festhalten und nicht weg, nicht auseinanderlaufen. Das war doch genau der Fehler, den Elimelech und Naomi machte. Sie hatten sich in der Not von Gott abgewandt. Und genau davor warnt uns die Schrift hier ganz ausdrücklich. Wir sollen an der Hoffnung festhalten, ohne zu wanken. Und wie geht das? Auch da steht im Text, achtet aufeinander und spornt euch an zu Liebe und zu guten Werken. Also nicht auseinanderrennen, sondern zusammenrücken und aufeinander Acht geben. Je mehr wir den Tag herannahen sehen, umso mehr dürfen wir uns fragen, und darf auch ich mich fragen, wie wichtig ist uns gerade jetzt unsere Gemeinschaft hier? Halten wir Kontakt zu Geschwistern, die jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht kommen können? Sind wir darauf bedacht, trotz all der Probleme, trotz unserer Sorgen und vielleicht auch Ängste, immer noch im Wort zu lesen, geistliche Nahrung aufzunehmen und auch weiterzugeben? Ganz sicher fallen euch noch ganz, ganz viel mehr Dinge ein, die wir tun können, um in den Wirren dieser Zeit zusammenzuhalten. Wir sollten alles was dran setzen, dass keiner von uns verloren geht und dass jeder dann auch das Ziel erreicht. Denn genau wie bei Naomi und Ruth sollten auch wir uns umeinander kümmern, liebevoll kümmern und wenn es nötig ist, auch ermutigen und ermahnen. Und wir sollen bei allem, was wir hier tun, immer nach oben auf Jesus Christus schauen. Denn er schenkt uns nicht nur die Gnade, ohne die wir ohnehin alle verloren werden, sondern er gibt uns durch sein Wort händeweise, was wir für unser Glaubensleben nötig haben. Und dann wird er einst wiederkommen und uns zu sich nach Hause holen, Ja, und dann werden wir die Braut sein und du, Herr, unser Bräutigam. Wie groß ist diese Gnade. Amen. Ich will noch beten. Lieber Herr Jesus, so breite doch jetzt auch deine Flügel aus über uns, deine Gemeinde, und behüte und bewahre uns. Und schenke uns doch bitte all das, was wir nötig haben, um an der Hoffnung festzuhalten, die wir durch deine Gnade jetzt gewonnen haben. Und fülle doch auch jetzt unsere Herzen mit Freude, damit wir einander ermutigen und erbauen können und damit wir uns gegenseitig im täglichen Glauben dann auch stützen und begleiten können. Amen. Amen.